Dieser Vortrag heute war einer, für den ich ewig gebraucht habe, weil es geht um das Thema Geist und da gibt es so viel zu sagen und so viele verschiedene Aspekte und das alles irgendwie in eine Form zu bringen, dass das noch halbwegs verständlich und überschaubar ist, ist keine leichte Geschichte. Und zudem sollte das ja auch irgendwie der krönende Abschluss meiner Vortragsreihe werden. Ich habe ja über die rechte Ansicht gesprochen, ich habe über die Sanyas, die Wahrnehmungen gesprochen und ich habe ewig über die Anusati gesprochen, die Reflexionen. Und jetzt wollte ich in dem Vortrag versuchen, das Ganze irgendwie in einem sinnvollen, praktischen Rahmen und Ablauf darzustellen. Ob mir das dann gelungen ist, das bleibt euch überlassen, aber ich probiere es einfach mal, was ich da zu Papier gebracht habe, einigermaßen verständlich rüberzubringen. Die Einstellung, die buddhistische, zumindest die Theravada-buddhistische Einstellung zum Fleischleib ist relativ eindeutig. Kannst du knicken, muss man nicht anstreben. Und man ist froh, wenn man los ist letztendlich. Warum? Weil wir wissen, was drin ist, woraus er besteht. Wir wissen, wie anfällig er ist für Krankheiten und Schmerzen und alle möglichen Gefahren, die ihm zukommen. Und deswegen sagt der Buddha auch ganz deutlich, als eine Eiterbeule, aber ihr Mönche bezeichnet man diesen aus den vier Gestaltqualitäten bestehenden von Mutter und Vater gezeugten Körper, der mit Reis und Grütze großgezogen wird, der Vergänglichkeit unterworfen ist, gesalbt und massiert werden muss und der Auflösung und Zersetzung anheimfällt. Dies alles hält für schön der Tor. Unwissen ist es, dem er darin folgt. Gut, das ist jetzt nun etwas, wozu man nicht unbedingt mit der Buddha-Lehre vertraut sein muss, damit man das versteht. Und dementsprechend sagt der Buddha eben auch, ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch mag wohl in diesen Körper, der aus den vier großen Gestaltqualitäten gebildet ist, mal sehr schnell erklären, früher habe ich immer die Datus mit Erlebensqualitäten übersetzt. Inzwischen finde ich Gestaltqualitäten besser, weil sich eben aus diesen ganzen Datupixeln eine Gestalt herausbildet, ein Körperbild formt, das wir dann für real existierend annehmen. Also, der ist aus den vier großen Gestaltqualitäten gebildet. Da mag der gewöhnliche Mensch Widerwillen fassen, mag gegen ihn gleichgültig werden, mag sich von ihm loslösen. Warum das? Man sieht an diesem Körper, der aus den vier großen Gestaltqualitäten gebildet ist, Mehrung und Minderung, Aufnahme und Ablegung. Darum mag wohl ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch gegen ihn Widerwillen fassen, mag gegen ihn gleichgültig werden, mag sich von ihm loslösen. Gut. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das so ist und wir das soweit begriffen haben. Dann können wir den mal auf der Seite lassen. Der ist auch für das heutige Thema nicht wirklich relevant. Und dann möchte ich das einleiten mit etwas, was der Alfred Weil recht schön gesagt hat. Als Instrumente der Objekterkennung befinden sich die Sinnesorgane außen und werden daher die äußeren Sinne genannt. Der Geist, Mano, wird der innere Sinn genannt. Aber die Unterscheidung zwischen innen und außen ergibt sich nur in Bezug zum Körper. Der Körper ist aber nicht Träger des Bewusstseins, sondern eine Erscheinungsform der Psyche. Wenn der Körper wegfällt, ist der Gesamtprozess Psyche noch da. Bewusstsein ist die Dimension, in der Realität erscheint. Auch die materiellen Dinge, die wir sehen, existieren real nur als bewusst gewordene, als erlebte Dinge. Nur im Bewusstsein, nirgendwo sonst. Also kurz, empirisch gesehen, gibt es eben nur Erscheinungen im Bewusstsein, die Name und Gestalt haben. Nama Rupa und Vijnana. Erlischt Nama Rupa, erlischt Vijnana. Erlischt Vijnana, erlischt Nama Rupa. Das ist der Zusammenhang. Das ist jetzt wiederum natürlich nicht leicht zu erkennen, weil der ununterrichtete gewöhnliche Mensch überhaupt gar keine Vorstellung hat, dass das, was er Geist nennt, verschiedene Ebenen hat. Sagt der Buddha, was da aber Chitta heißt und Mano und Vijnana, dagegen ist ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch nicht imstande, Widerwillen zu fassen, nicht imstande, dagegen gleichgültig zu werden, nicht imstande, sich davon loszulösen. Warum das? Lange Zeit hindurch ist das ja von den ununterrichteten, gewöhnlichen Menschen angestrebt, begehrt, verlangt. Das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst. Darum ist ein ununterrichteter, gewöhnlicher Mensch nicht imstande, dagegen Widerwillen zu fassen, nicht imstande, dagegen gleichgültig zu werden, nicht imstande, sich davon loszulösen. Weil er eben dieses Ding Geist als ein Ding, als eine Einheit, als sein Selbst begreift. Der unterrichtete Schüler ist in der Lage, das aufzuschlüsseln. Sei es jetzt mittels der Kanda-Methode, sei es mittels der Paticca-Samuppada-Methode oder sei es eben einfach dadurch, indem er die verschiedenen Ebenen Amano, Citta und Vijnana unterscheiden kann. Problematisch ist das Ganze, weil diese Unterscheidung natürlich nicht einfach ist und weil diese drei Dinge, diese drei Ebenen oder Schichten nicht voneinander zu trennen sind. Der Sariputta sagt, Gefühl, Wahrnehmung und Bewusstsein sind nicht voneinander zu trennen. Aber trotzdem kann man es unterscheiden. Und weil man es unterscheiden kann, hat das Auswirkungen auf die Praxis. Aber da kommen wir noch dazu. Es ist dem Buddha schon aufgefallen, dass da unterschiedliche Gewerke am zugange sind, bei dem, was wir Geist nennen, und die Neurowissenschaftler haben das inzwischen auch mitgekriegt. Da habe ich ein schönes Zitat gefunden. Die meisten Menschen behaupten, dass sie ein Selbst haben oder sind und dass es in ihrem Körper lebt, in ihrem Bewusstseinsstrom. Ihren Bewusstseinsstrom erlebt und es derjenige ist, der entscheidet, was zu tun ist. Was wir jedoch über das Gehirn wissen, scheint selbst auf der grundlegendsten Ebene mit der Existenz einer solchen Entität unvereinbar zu sein. Das menschliche Gehirn ist ein massiv paralleles System, bei dem Entscheidungen auf mehreren Ebenen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in mehreren parallelen Strömen gleichzeitig getroffen werden. Auch wenn wir uns wie eine beständige geistige Einheit fühlen, die das Subjekt unserer Erfahrungen ist und Anweisungen von einem zentralen Kommandohauptquartier aus erteilt, gibt es keinen zentralen Ort, an dem dieses Selbst existieren könnte. Und es gibt keine Möglichkeit, durch die es all diese verschiedenen ablaufenden Prozesse beeinflussen könnte. Mit anderen Worten, wir Menschen sind kluge Entscheidungsmaschinen, die zu einer Reihe mächtiger Illusionen neigen, insbesondere der Illusion eines beständigen inneren Selbst, das Bewusstsein und freien Willen hat. Also wir haben eben kein Einzelfänomen, kein Ding, Geist, sondern wir haben verschiedene Ebenen, verschiedene Funktionen, die wechselseitig einander beeinflussen und die eben der Buddha grundsätzlich in Citta, Mano und Vijnana unterteilt. Also können auch vorher sagen, Gefühl, Wahrnehmung, Bewusstsein. Das wäre an sich noch nicht problematisch, aber damit hört es ja nicht auf. Durch Kontakt bedingt ist Gefühl, was man fühlt, das nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Worüber man nachdenkt, darüber ufert man begrifflich aus. Mit dem als Quelle, worüber man begrifflich ausgeufert ist, bedrängen einen Mann die Ich-Konzepte, die von begrifflicher Ausuferung geprägt sind und sich auf vergangene, zukünftige und gegenwärtige Formen, die mit dem Auge und den anderen Sinnen erfahrbar sind, beziehen. Und hier ist natürlich das Problem, dass wir da von diesen Konzepten, von diesen Papancha, den geistigen Ausuferungen, bedrängt werden, die werden zu Obsessionen, die zu Besessenheiten, die uns große Probleme bereiten. Deswegen sind wir ja nicht durchgängig glücklich, wie wir es eigentlich sein könnten. Und es ist eben dieses Selbstkonstrukt, das dadurch aufrechterhalten wird, durch diese Geschichten, die wir uns da erzählen, ständig entweder aus der Vergangenheit hervorholen oder in die Zukunft projizieren. Ich erlebe ja etwas und das muss ich dann mit dem inneren Dialog immer ständig begleiten und kommt dann logischerweise zu der Vorstellung, also nachdem ich ja was erlebe und jetzt mit mir selber und anderen darüber spreche, muss es ja jemand geben, also einen Sprecher und einen Empfinder. Und weil das ja alles gewirkt ist, was ich da spreche und empfinde, deswegen muss das ja auch schon früher gegeben haben. Also mich gibt es in den drei Zeiten letztendlich, weil das, was ich jetzt spreche und empfinde, das wirkt sich natürlich auch in die Zukunft aus. Also gibt es mich in der Vergangenheit gegeben, gibt es mich jetzt, gibt es mich in der Zukunft. Und insofern ist dieser Sprecher eindeutig ewig und ein Selbst. Oder wie der Descartes gesagt hat, ich denke, also bin ich, muss ja einen geben, der da denkt, kann er nicht einfach denken, so geben. Und so hangeln wir uns von einem Selbstkonstrukt zum nächsten, wie es in der Sutta heißt, gerade so wie ein Affe, der in der Wildnis im Walde sich ergeht, einen Zweig ergreift und wenn er ihn losgelassen, ergreift er einen anderen Zweig. Also wenn ich gerade von dieser Ich-Illusion springe ich dann zur nächsten und lasse die los und springe zur nächsten. Hauptsache, ich kann diese Vorstellung, diese Illusion eines beständigen Erlebers aufrechterhalten. Wenn wir aber Bewusstsein, Gemüt und Intellekt als Funktionen, Prozesse und momentane Zustände begreifen, die voneinander abhängen, und daher nur in ihrer Gesamtheit möglich sind und einen Sinn ergeben, bekommen wir ein besseres, wenn gleich auch noch kein vollkommenes Verständnis darüber, was sich hinter den mysteriösen Begriffen Geist und Bewusstsein verbirgt. Wir können sagen, die aktiv-kognitiven Geistesfunktionen von Citta und Mano wirken sowohl emotional wie auch intellektuell durch konzeptuelle Vorstellungen, aber ohne das Bewusstwerden in oder durch Vijnana, das Vorhandensein eines Objekts physischer oder mentaler Natur, würden diese Abläufe nicht Teil unseres bewusst wahrgenommenen Erlebens. Diese drei Geistesaspekte sind wie Stromschnellen in einem rasant fließenden Fluss, äußerst kurzlebig und in ständigem Wandel begriffen. Was da aber im Mönche Citta heißt und Mano und Vijnana, das entsteht Tag und Nacht als das eine und endet als das andere. Diesen Text habe ich in vielen Gesprächen mit einem Freund, der ein Buch schreiben möchte, erarbeitet, weil wir uns da endlos drüber unterhalten haben, ja, wie ist das jetzt, was ist Mano, was ist Chitta, was sind Vijnana und wie hängt das alles zusammen, und das ist letztendlich das Ergebnis gewesen, den Absatz, den ich da vorgelesen habe. Und wir beide hoffen, dass das den zukünftigen Lesern vielleicht einigermaßen einleuchtet.
Nochmal.
Okay. Ja, das ist halt immer das. Deswegen mag ich keine Hörbücher, weil da kannst du nicht nachschlagen und das nochmal lesen. Also, wenn wir Bewusstsein, Gemüt und Intellekt als Funktionen, Prozesse und momentane Zustände begreifen, die voneinander abhängen und daher nur in ihrer Gesamtheit möglich sind und einen Sinn ergeben, bekommen wir ein besseres, wenngleich auch noch kein vollkommenes Verständnis darüber, was sich hinter den mysteriösen Begriffen Geist und Bewusstsein verbirgt. Gut. Die aktiv-kognitiven Geistesfunktionen von Citta und Mano wirken sowohl emotional, also Citta, das ist der Gemütsbereich, wie auch intellektuell, Mano, der Intellekt, der denkende Geist, der Geistsinn, der die Wahrnehmungen bildet aus den Sinneseindrücken, durch konzeptionelle Vorstellungen. Aber damit das überhaupt wahrgenommen werden kann, dass das ein wahrgenommenes Erlebnis sein kann, braucht es eben noch das Bewusstsein. Weil wenn uns nichts bewusst wird, also wenn uns der Inhalt von Vijnana nicht bewusst ist, dann findet eben auch kein Erleben statt. Und diese drei Aspekte des Geistes wechseln wahnsinnig schnell und interagieren wahnsinnig schnell, ebenso wie die Stromschnellen in einem rasant fließenden Fluss. Und darum sagt eben der Buddha, was da aber ihr Mönche Citta heißt und Mano und Vijnana, das entsteht Tag und Nacht als das eine und endet als das andere. Also das ist auch nichts anderes als das Affengleichnis. Es geht einfach rasend schnell, dass diese drei geistigen Aspekte miteinander interagieren. Wenn ich das aber nicht verstehe und nicht durchschaue, dann habe ich ein Problem, weil dann kann ich mich eben von dieser Ich-Besessenheit nicht lösen. Gut, versuchen wir mal mit einem Bild. Wir können uns vielleicht Vijnana als die Leinwand vorstellen, auf der die Einzelbilder des Lebensfilms in rasanter Abfolge erscheinen. Der Citta wird von diesen Bildern bewegt und geprägt, während Mano Werte analysiert und die eintreffenden Sinnesinformationen dem Eigeninteresse sinngebend zu organisieren. Schwierig. Okay, gut. Vijnana ist die Leinwand. Ohne die Leinwand gibt's nichts, kann der Film nicht gesehen werden, der da abläuft. Wenn ich jetzt im Kino sitze und mir den Film anschaue, dann bin ich natürlich von der Musik und von den Bildern und von der Geschichte irgendwie bewegt. Oder es ist ein sau langweiliger Film und ich denke auch, aber auch das wäre wieder eine Bewegung natürlich. Und Mano wiederum macht aus diesen Bildern, die ich sehe, Sinn und verknüpft sie mit mir selbst, stellt einen Bezug zu mir selbst her. So dreht sich dieses Rad.
Ja? Kann man. Das heißt, auf was du gesagt hast, scheint es so zu sein, dass Mano und Wahrnehmung fast das Gleiche sind. Oder nicht ja. Ganz. Es denkt auch noch dazu.
Ja, aber wie wird Wahrnehmung gebildet?
Ja, durch Wiedererkennung und das heißt.
Durch Reflexion. Ja. Bildet sich Wahrnehmung. Ja. Das heißt, deswegen sind die Anusati wichtig. Genau. Ich kann nicht die Sanyas, die Wahrnehmungen entwickeln, wenn ich nicht vorher über die Anusatis sie hergestellt habe, sozusagen. Ja. Also je nachdem, wie ich reflektiere, was der Geist oft bedenkt und darüber nachsinnt, da neigt sich das Herz. Dann kriegst du eben eine bestimmte Wahrnehmung und entsprechend dessen, des Dialogs, der Geschichte, die du dir selber erzählst, des Narrativs, das du dir einverleibt hast.
Das heißt, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe am Anfang, oder wie ich glaube, ich viele vorstellen, dass Wahrnehmung nur dieses Wiedererkennen und Benennen ist. Das steht vor diesem Wiedererkennen und Benennen, weil die ganze Geschichte.
Ja, da steckt eine ganze Geschichte davor, aber man muss das jetzt auch wieder trennen. Von welcher Art Sanya spreche ich? In welchem Kontext funktioniert das? Wenn du das jetzt im Kanda-Kontext hast, dann hast du zum Beispiel das, was du jetzt gesagt hast, das ist vollkommen richtig. In anderen Kontexten, wie zum Beispiel Gefühlwahrnehmung und Bewusstsein, sind nicht voneinander zu trennen. Da ist das umfassender Begriff, weil da mehr dahinter steckt. Und die 10 Sanyas, die genannt werden, sind natürlich auch anders als das Sanya und das Kanda-Modell. Gut, probieren wir noch ein anderes Bild, das ich gefunden habe, das mir ganz gut gefallen hat. Stellen wir uns ein Badezimmer vor, mit 6 Spiegeln, einigen Steckdosen und auch einem Toilettenschränkchen mit allerlei Kosmetik, Rasiergerät, Hygieneartikeln und etwas Medizin darin. Dann wären die 6 Spiegel die 6 Arten von Bewusstsein. Visuelles, akustisches, gustatorisches, taktiles, olfaktorisches Bewusstsein und Geistbewusstsein. Die Aufgabe der Spiegel besteht lediglich darin zu reflektieren, was da gerade im Badezimmer vor sich geht. Die Steckdosen wären Mano, der rastlose Geist des Wollens und Fantasierens. Sie liefern den notwendigen Strom und Antrieb. Das Toilettenschränkchen mit seinem bunten Inhalt würde dagegen Chitta sein, das alles Wissen, Erinnerungen, Gewohnheiten und Wissen enthält. Weisheit und Werte, aber auch Ängste und falsche Ideen und Begierden. Ich weiß nicht, mir hat das eingeleuchtet, also ein ganz nettes Bild, um das ein bisschen klarer zu kriegen. Ob das euch auch so geht, kann ich jetzt nicht sagen. Da eben Gefühl, Wahrnehmung und Bewusstsein nicht getrennt werden können, ist es natürlich so, dass ganz egal, was für Bild, was für Beispiel das man gibt, immer hinkt. Auf beiden Beinen. Aber man versucht sich ja ein bisschen anzunähern, weil erst wenn man eine Vorstellung hat von etwas, kann man es dann auch wahrnehmen. Ohne dass ich einen Begriff für etwas habe, ohne dass ich eine Vorstellung davon habe, kann ich es nicht wahrnehmen. So funktioniert halt unser Geist. Jetzt macht es natürlich auch nicht nur Gleichnisse schwierig, sondern auch Praxisempfehlungen. Glücklicherweise ist es bei Vijnana anders als bei Mano und Chitta, weil da ist die Praxisempfehlung ganz einfach. Bewusstsein gilt es vollständig zu durchschauen. Aber um das tun zu können, muss ich erst einmal die anderen 2 Aspekte klarkriegen. Ich muss sie läutern, ich muss sie befreien, ich muss sie zur Ruhe bringen. Im Dhammapada heißt es, dem Wahrnehmen des Individuums geht Denken voraus, es entspringt dem Denken, das Denken ist entscheidend. Das ist eine unkonventionelle Übersetzung des ersten Dhammapada-Verses, aber es trifft sehr gut. Kann auch durch ein Zitat aus Anguttara untermauert werden. was es auch immer an unheilsamen Dingen gibt, an Dingen, die dem Unheilsamen verbunden sind, dem Unheilsamen zugehören, sie alle haben Mano zum Vorläufer. Denn Mano steigt zuerst auf, dann folgen die unheilsamen Dinge. Was es auch immer an heilsamen Dingen gibt, an Dingen, die mit dem Heilsamen verbunden sind, dem Heilsamen zugehören, sie alle haben Mano zum Vorläufer. Denn Mano steigt zuerst auf und dann folgen die heilsamen Dinge. Und wie beginnen wir nun mit der Läuterung von Mano und Citta? Wer jetzt beim letzten Vortrag dabei war, der weiß es. Okay. War keiner dabei, auch gut. Sind aber zumindest körperlich anwesend, bitte.
Worüber man häufig nachdenkt, ist ein leichtes
Herz. Jein. Wie ich beim letzten Vortrag und auch beim Studienwochenende ausführlichst erklärt habe, beginnt der Zugang zur Buddha-Lehre mit der rechten Anschauung. Ohne das ist eine Läuterung des Geistes unmöglich. Gaben, Spenden und Opfer sind nicht wertlos. Es gibt eine Frucht und Folge der guten und bösen Taten. Es gibt sowohl diese Welt wie die nächste Welt. Vater, Mutter und geistgeborene Wesen sind keine leeren Worte. Es gibt in der Welt Asketen und Priester von rechten, vollkommenem Wandel, die diese Welt wie die nächste Welt selbst erkannt und erfahren haben und sie erklären können. Warum führt es zur Läuterung, ohne jetzt das Ganze zu wiederholen, was ich über Stunden erzählt habe? Weil diese Ansicht unmittelbar zur Tugend führt. Und worin besteht jetzt der Sinn der Tugend oder der Tugendübung?
Die Voraussetzung für Samadhi.
Ja, schon, aber bis zu Samadhi ist noch ein weiter Weg.
Ja? Wegen der Unruhe. Wenn du da denkst, was du schlecht gemacht hast, dann.
Auch das. Aber der Buddha untergliedert das noch ein bisschen anders. Und zwar in dieser Sutta von Goldläutern. Ebenso nun auch wie beim Goldläutern gibt es für den die hohe Geistigkeit pflegenden Mönch grobe Unreinheiten wie den schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Diese gibt der gedankenvolle, edel geartete Mönch auf, entfernt sie, beseitigt sie, bringt sie zum Schwinden. Wodurch? Durch die Tugendübung. Dafür ist sie da.
Welche Tugendübung? Dass sie nicht zum Stein geht, oder was?
Ja, die Sila.
Also.
Während dieser Übung wird natürlich auch deutlich, zumindest dem, der das nicht einfach bloß pro forma macht, oder weil es der Buddha mal gesagt hat, sondern wirklich eine Übung daraus macht, etwas, was mit Achtsamkeit und Klarbewusstheit vollzogen wird, wird eben deutlich, dass dieser schlechte Wandel in Werken, Worten und Gedanken auf bestimmten Gemütszuständen beruht und dass für diese Gemütszustände bestimmte Gedankenarten bezeichnend sind. Also Nimitta für einen Gedanken sind Zeichen, Nimitta für einen bestimmten Gemütszustand. Und daraus erwächst dann eben der heilsame Wandel oder der unheilsame Wandel. Gut, habe ich das verstanden? Dann komme ich jetzt vom Mano, vorher durch die Reflexion und die ich ja brauche, um die Tugend überhaupt ausüben zu können, um zu erkennen, was ist heilsam, was ist unheilsam, muss ich ja reflektieren, muss ich meinen Geist einsetzen, muss eben schauen, was ist jetzt heilsamer Wandel, was ist ein unheilsamer Wandel, dann komme ich jetzt zum und darunterliegenden sozusagen zum Gemüt, zu Citta. Sind aber diese groben Unreinheiten aufgegeben und beseitigt, so bleiben für den die hohe Geistigkeit pflegenden Mönch noch die mittleren Unreinheiten übrig, wie die sinnlichen Gedanken, die hässlichen Gedanken, grausamen Gedanken. Diese gibt der gedankenvolle, edel geartete Mönch auf, entfernt sie, beseitigt sie, bringt sie zum Schwinden. Weil ich kann natürlich nicht direkt meine Gemütszustände ändern. Das ist ein langwieriger Prozess. Und wie ändere ich meine Gemütszustände? Was gibt es da für Techniken? Oder welche Haupttechnik gibt es, um die Gemütszustände langfristig zu verändern?
Rechtes Bemühen, rechte Anspannung.
Ja, das ist sehr unkonkret, aber stimmt natürlich.
Ja. Die Brahma-Vihara, oder? Ganz wenn ich gut denke über meine...
Kommt noch, hast du recht, aber so weit sind wir noch nicht.
Unheilsames durch Heilsames ersetzen.
Auch das kommt auch noch, aber das erste Mittel der Wahl sind die Anusati. Denn, also Buddha Anusati, Dhamma Anusati, Sangha Anusati, Sila Anusati, Jaga Anusati, Devata Anusati. Denn ersetzt man unheilsame Gedankenarten, also die Mittas für die Gemütszustände mit heilsamen Gedankenarten, richtet sich das Gemüt entsprechend aus. Zu einer solchen Zeit ist sein Geist weder von Gier, noch von Hass, noch von Verblendung besessen. Heißt es bei der Übung der Anusati. Deshalb sind die Hindernisse dann erst einmal verbannt. Jetzt kommt das, was der Heinz gesagt hat. Weil die Brahma-Viharas kann ich nämlich nicht entwickeln, solange die Hindernisse da sind. Also muss ich erst einmal mittels der Anusati aus den Hindernissen raus, den Geist recht ausrichten und dann bin ich in der Lage, aktiv an den Brahma-Viharas zu arbeiten. Von Begierde und Übelwollen frei, unverirrt, wissensklar und achtsam durchdringt er mit einem von Freundlichkeit, Wohlwollen, Freude, Gleichmut erfüllten Geiste die eine Himmelsrichtung, ebenso die zweite, ebenso die dritte, ebenso die vierte, so durchdringt er oben, unten, quer, inmitten, überall, allerwärts die ganze Welt mit einem von Freundlichkeit, Wohlwollen, Freude, Gleichmut erfüllten Geist, einem weiten, umfassenden, unermesslichen, frei von Gehässigkeit und Übelwollen. Und er weiß, früher war mein Geist beschränkt und unentfaltet, nunmehr aber ist mein Geist unbeschränkt und wohlentfaltet. Und keinerlei beschränkte Tat, die zu erneuten Werden im Sinnenbereich führen könnte, wird darin zurückbleiben, darin verharren. So ist das. Es ist ganz interessant, das mal auszuprobieren, sich öfters am Tag mal 4 Worte vorzusagen, Freundlichkeit, Wohlwollen, Freudigkeit und Gelassenheit oder Gleichmut. Und dann zu schauen, ob das mit dem, was im Gemüt gerade abläuft, übereinstimmt. Und wenn das nicht so ist, dann zu überlegen, was könnte man denn tun, um das stimmig zu machen. Weil das ist ja eigentlich das, was ich will und trotzdem mache ich was anderes. Also schaue ich doch mal ein paar Schritte zurück, wo hapert es denn da? Bis ich dann in der Lage bin, eben mein Gemüt mit diesen Idealzuständen zu infundieren. Heißt das so, infundieren? Etwas hineinzubringen in das Gemüt, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber Englisch glaube ich, passt so. Infusion,
müssen jetzt noch mit dabei sein.
Ja, aber infundieren, es wäre, wenn das großflächig reingeht, nicht nur das so eine kleine Nadel, sondern wenn das ganz in etwas eindringt und das völlig vollständig zu durchdringt. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt.
Fluten?
Was? Fluten? Ja, Fluten ist auch.
Wir infiltrieren, das können wir auch. Ganz subtil.
Genau. Da sagt eben der Buddha, die Freundlichkeit, Wohlwollen, Freude, Gleichmut, die gemütserlesenden Zustände soll man entfalten, ob Mann oder Frau. Nicht vermag ein Mann oder eine Frau, beim Abscheiden diesen Körper mit sich zu nehmen, der sterbliche ihr Mönch hat den Geist als das Verursachende.
Das war jetzt chinesisch.
Das heißt, sowohl Mano, also der Körper, sowohl als auch der Geist, Sinn, Mano, die fallen weg beim Sterben. Während das, was sich das Gemüt entsprechend entfaltet hat, da wird sich das Gemüt dann auch wiederfinden. Sei es in himmlischen oder in höllischen Welten, je nachdem. Also nochmal zusammengefasst. Die Worte, Sprache, einzelnen Begriffe sind Samen für Konzepte, also komplexe Vorstellungen oder Assoziationen oder Bilder. Diese Konzepte, die aus diesen Wortsamen entstehen, wirken sich jetzt wiederum auf unseren innerkörperlichen Zustand aus, und das alles zusammen bestimmt dann Gefühl, Wahrnehmung und Bewusstsein. So hängt das alles zusammen. Und wenn wir das auf die Reihe kriegen würden, so wie sich der Buddha das vorstellt, dann wären wir durchaus schon zu Lebzeiten glücklich, ohne Verdruss, Verzweiflung und Qual, und beim Zerfall des Körpers nach dem Tode hätten wir einen glücklichen Ausgang zu erwarten. Da bräuchte man 6 Dinge dazu: entsagende Gedanken, hasslose Gedanken, friedfertige Gedanken. Entsagende Wahrnehmungen, hasslose Wahrnehmungen und friedfertige Wahrnehmungen. Wie entwickeln wir das? Mit was?
Anusandis.
Ja, mit dem Anusandis. So ist das. Genau. Gut, also die nochmal auf die Gemütshaltungen oder Gemütsverfassungen zurückzukommen. Man kann sie wirklich nur in Abwesenheit der Hindernisse entwickeln, die Brahma-Viharas. Einen gleichmütigen Geist kann Sinnesbegehren nicht eindringen, Unruhe und Sorgen werden ferngehalten, Übelwollen und Zweifel finden in einem freundlichen, wohlwollenden Geist keinen Platz, und der von Freude erfüllte Geist neigt nicht zu Trägheit und Müdigkeit. Also zum einen kann ich diese Brahma-Viharas nur erzeugen, wenn die Hindernisse weg sind, oder kann sie nur entwickeln, kultivieren, wenn die Hindernisse weg sind. Zum anderen aber halten sie auch die Hindernisse fern, wenn sie entwickelt sind. Die können dann nicht mehr eindringen. Also das sind die zwei Aspekte, die man da verstehen muss. Ja, also das hört sich soweit schon mal ganz gut an, und man könnte dann eben glücklich ohne Verdruss und Verzweiflung und so leben und dann auch auf einer guten Fährte nach dem Zerfall des Körpers landen. Aber der Buddha ist damit natürlich noch nicht zufrieden, denn es bleiben noch für den die hohe Geistigkeit pflegenden Mönch die kleinen Unreinheiten übrig, wie Gedanken über seine Verwandten, über sein Land und über sein Ansehen. Diese gibt der gedankenvolle, edle, geartete Mönch auf, entfernt sie, beseitigt sie, bringt sie zum Schwinden. Wir sind natürlich nicht ständig damit beschäftigt, irgendjemand was Übles zu wollen oder darüber nachzudenken, wie wir den Nachbarn am besten foltern oder so. Sondern die meiste Zeit sind wir mit allen möglichen Schmarrn beschäftigt. Ja, was Tante Frieda wieder gemacht hat und, ja, und der Trump und weiß der Teufel was. Kommt ja ständig irgendwas. Und es ist ja auch nicht so, dass man sich völlig aus der Gesellschaft herausziehen müsste und sich damit gar nicht mehr befassen müsste. Deswegen ist das Mönchsleben natürlich auch sehr geeignet, weil ich mich mit ganz vielen Dingen, die uns so durch den Kopf gehen und die uns teilweise auch durch den Kopf gehen müssen, gar nicht mehr beschäftigen muss. Um jetzt wirklich also an die kleinen Unreinheiten ranzukommen, da muss ich schon einen gewissen Rückzug aus dem Weltleben haben. Sei es jetzt kurzfristig oder langfristig. Das, was ich hier bis jetzt erzählt habe, das funktioniert genauso, wenn ich mich am Morgen oder am Abend hinsetze und muss genau dieselben Schritte gehen. Das ist genau dasselbe. Ich muss erst einmal alle Vorstellungen, die irgendwie mit Hass und Unwillen und Abneigung und Gier und so weiter zu tun haben, muss ich erst einmal loswerden. Dass, wenn ich sitze, tue ich normalerweise kaum weh und brülle auch keinen an und stille nichts und so weiter. Das erklärt sich von selbst. Aber in Gedanken kann ich natürlich noch viel tun. Das wird erst einmal beiseite gelegt. Das heben wir dann für nach der Meditation wieder auf. Und dann muss ich schauen, okay, was ist da, sind da Hindernisse, wie bringe ich meinen Geist in die richtige Richtung, wie richte ich ihn richtig aus, wie bringe ich dann mein Gemüt, wenn die Hindernisse weg sind, wie richte ich das richtig ein, wie richte ich das richtig her, und dann kommen aber immer noch diese und jene Gedanken, und jetzt muss ich auch die loswerden. Also das funktioniert. Das Prinzip funktioniert kurzfristig wie langfristig, ganz genauso. Und wie mache ich das? Da sagt der Buddha eben, als ich reflektierte, dieser Gedanke führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und zum Leid beider. Er beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibbana weg, verschwand er. Wann immer ein derartiger Gedanke in mir erschien, gab ich ihn auf, entfernte ich ihn, beseitigte ich ihn. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Gedanke an Tante Frieda kann ja nicht zu Leid führen. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist es schon so. Und er führt auf jeden Fall von Nibbana weg.
Los.
Also ist es eben diese kleinen Gedanken, die ja eigentlich deren kommen und tun ja nichts, führen letztendlich sehr wohl zu Leid und führen von Nibbana weg. Insofern muss ich eben auch diese überwinden. Und was passiert dann? Dann bleiben noch Gedanken an Dhamma übrig. Dann aber ist die Geistessammlung weder friedlich noch erhaben, noch hat sie Ruhe und geistige Einheitlichkeit erreicht, sondern ist eine durch mühsame Unterdrückung aufrecht erhaltene Übung. Und die meisten von uns wären froh, wenn sie so weit kommen würden. Wenn nur noch Gedanken an Dhamma übrig bleiben. Da muss ich natürlich, da kommt jetzt wieder das rechte Bemühen zum Einsatz, ich muss den Geist ja auf einem Dhamma-Thema halten können. Das muss ich lernen, dass der Geist bei einem Dhamma-Thema bleibt und um das rumkreist und alle anderen Unreinheiten des Geistes außen vor bleiben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es jetzt nicht richtiges Samadhi, sondern erzwungenes Samadhi oder angestrengtes Samadhi. Und das liegt daran, dass der Citta nicht frei ist. Jetzt gibt es verschiedene Sachen, die den Citta einengen, fesseln, ihn binden. Jetzt könnte ich über die Samyojana reden, über die Joche, über die Fluten, über die, was weiß der Teufel, was ist, da gibt es x Ausdrücke dafür, über die Dinge, die den Geist binden, die mehr oder weniger deckungsgleich sind. Aber jetzt für heute habe ich mich für die Bande entschieden, Banda, die in M16 erwähnt werden. Was da, ihr Bhikkhus, die fünf Bande im Herzen sind, die er nicht zerstört hat. Und ohne diese Bande zu zerstören, ist es unmöglich, in diesen Dhamma und Disziplin zu Wachstum, Anwachsen und Erfüllung zu gelangen. Das sagt der Buddha ganz deutlich. Also diese, alles, was den Geist bindet, ihn einengt, ihn fesselt, ihn unterjocht, muss weg. Und hier nennt er eben fünf. Da hat ein Bhikkhu nicht vollständig oder nur kurz, da ist ein Bhikkhu nicht vollständig oder nur kurzfristig frei von Begierde, Gier, Vernarrtheit, Durst, Fieber und Begehren nach Sinnesvergnügen, nach dem Körper, nach der Form. Wiederum ist ein Bhikkhu so viel er mag, bis sein Bauch voll ist und er gibt sich dem Glück des Schlafens, Herumlungens und Dösens hin. Wiederum führt ein Bhikkhu das heilige Leben aus dem Grund, weil er nach einer bestimmten Art von Werden als Himmelswesen strebt. Das sind die fünf Bande, die im Pali stehen, in der Pali Sutta, in der Agama steht dann, also dieses Fiebersüchten nach Sinnesverlangen und nach Körper ist gleich. Aber dann steht da, mangelndes Interesse an Belehrungen zu Konzentration und Weisheit. Es verwirrt, arrogant und übermäßig an Geselligkeit interessiert und gibt sich damit zufrieden, wenig erreicht zu haben, keine Anstrengungen zu unternehmen, um weiterzukommen. Also die können wir ruhig noch dazu rechnen. Diese Bande sind natürlich wie die Samyojana und so weiter auch immer nur Beispiele für Dinge, die den Geist fesseln. Was jetzt jeder Einzelne für besondere Bande, Fesseln, Joche, Fluten und so weiter hat, das muss jeder selber rausfühlen, rauserleben und was dagegen unternehmen. Da kann man nicht nach Schema F vorgehen, ja, das ist die Samyojana und das ist dies Oga und das ist dies Yoga, sondern muss man schon wirklich schauen, was ist das, was meinen Geist fesselt, was ihn einengt, warum ist er nicht frei, ist er nicht erhaben. Das ist das, was in der dritten Tetrade von Anapanasati passiert. Dass ich da den Geist untersuche und schaue, wo ist er gefangen, wo ist er gefesselt und wie kann ich ihn befreien, wie kann ich ihm Energie verleihen, wie kann ich ihn höher machen als normalerweise. Das probate Mittel dazu, wenn der Geist eben nicht zu Eifer, Hingabe, Beharrlichkeit und Anstrengung neigt aufgrund dieser Bande, ist es, die Sanya zu entwickeln. Warum neige ich nicht dazu, mich einzusetzen, mich anzustrengen, mich zu bemühen? Weil meine Wahrnehmung nicht lehrgemäß ist. Ich sehe nicht die Reizlosigkeit des gesamten Daseins, zum Beispiel, sondern ich sehe den Reiz des Daseins. Ich muss meine Wahrnehmung erst umstrukturieren. Wie strukturiere ich die Wahrnehmung um? Durch die
Reflexion.
Durch die Anusati, genau. Ich muss, um das Züchten nach dem Körper oder nach Körperlichkeit loszuwerden, muss ich die Wahrnehmung der Unschönheit des Körpers entwickeln. Ich, um das Züchten nach um dieses Band des sich vollfressens und herumlungens zu überwinden, muss ich die Wahrnehmung des Ekelhaften bei der Nahrung entwickeln. Um Sinnlichkeit überhaupt loszuwerden, muss ich eben das Leidhafte in der Vergänglichkeit wahrnehmen können. Ich muss die Ichlosigkeit im Leidhaften wahrnehmen können. Ich muss das ich muss diese Wahrnehmungen entwickeln, weil nur so ist es möglich, diese Dinge, an denen ich so hänge, an die ich so gebunden bin, wir tun ja immer so, als wäre da etwas, was um uns rum wäre, aber eigentlich ist ja auch so, wir hängen ja da dran. Wir halten uns ja daran fest. Also loslassen kann ich das nur, wenn sich meine Wahrnehmung verändert. Solange ich etwas toll finde, werde ich daran festhalten. Das ist völlig, völlig gleich. Also muss ich erst einmal wirklich die Wahrnehmung entsprechend der Lehre oder der den Realitäten des Daseins gemäß verändern. Dazu braucht es natürlich entschlossenes Bemühen. Man muss die Absicht dazu erzeugen, man braucht Energie, man braucht gewisse Sammlung dazu, Konzentration, man braucht Erforschen und Enthusiasmus dazu. Kurz, man braucht die Pada dazu, die Wege zum Erfolg. Diese vier. Machtfährten oder Wege zum Erfolg, die müssen ausgebildet werden, die tragen dazu bei, diese Sanyas zu entwickeln. Also zum einen die richtige Reflexion und zum anderen diese Qualitäten zu fördern, die mich dazu in die Lage zu versetzen, wirklich an den Wahrnehmungen zu arbeiten, sie zu kultivieren und zu verankern. Wenn jetzt der Citta das, was ihn bindet, losgeworden ist und der Citta relativ befreit ist, geläutert, befreit, dann kommt die Zeit, wenn der Citta sich innerlich festigt, völlig beruhigt, einig wird und sich sammelt. Diese Geistessammlung aber ist friedlich, erhaben, voll Ruhe und Harmonie, ist keine durch mühsame Unterdrückung erzwungene Übung. Dann gelangt man zu einem Samadhi, das natürlich ist. Vorher ist das alles immer so sehr ichbehaftet, sehr verkrampft und so weiter. Muss es auch sein, weil sonst kommt man gar nicht hin. Aber erst wenn diese ganzen Faktoren entsprechend zusammentreffen, wenn der Geist Mano und Citta entsprechend geläutert, umgestaltet, beruhigt, gestillt worden sind, dann kommt es zu etwas, was die Hindus Sahaja Samadhi nennen oder natürliches Samadhi. Und das wiederum brauche ich. Warum?
Ja, wenn man sich nach einer Lehre richtet, dann kann ich in der Wirklichkeit gemäß sehen und verstehen.
Was?
Die Phänomene oder das.
Nein, das, was wir am Anfang gesagt haben, Bewusstsein muss durchschaut werden. Bewusstsein kann ich nur durchschauen, wenn ich den Inhalt des Bewusstseins ganz runtergefahren habe. Praktisch, wenn nur noch das Licht auf die Leinwand schaut, wenn der Film praktisch runtergefahren wurde, das Licht strahlt die Leinwand an, dann kann ich die Leinwand sehen. Dazu ist es da, diese ganze Übung. Was sehe ich dann? Ein Entstehen zeigt sich, ein Vergehen zeigt sich und eine Veränderung des Bestehens zeigt sich. Das ist jetzt etwas, was ich natürlich im Kino so nicht erfahre, bei der Leinwand, aber beim Bewusstsein ist es so. Da sieht man, dass auch das Bewusstsein, das uns ja auch immer irgendwie massiv erscheint, weil es immer da ist, solange man Bewusstsein, sich ständig verändert, entsteht, vergeht und verändert.
Entschuldigung, das verstehe ich nicht, weil Bewusstsein war schon in Abhängigkeit von Objekten letztendlich, oder?
Ja.
Und wenn jetzt die Objekte weg sind, dann kann ich aber nichts mehr.
Die Objekte sind nicht weg. Wie gesagt, der Film hat zwar aufgehört, aber das Licht strahlt immer noch auf die Leinwand. Das heißt, das Licht ist in dem Moment das Objekt des Bewusstseins.
Und das Licht verändert sich praktisch?
Das verändert sich. Das Licht, das strahlt, das ist genau wie im Kino eigentlich, das flackert ja. Das erscheint uns nur so, als wäre das ein ständiges Licht. Ist es aber nicht. Sondern das Birndl ist ja auch immer an und aus, sozusagen, ganz schnell. Ja? Gut, also einigermaßen könnte der Vergleich schon hinkommen. Jetzt ist es so, dass ich mit diesem Samadhi muss ich natürlich auch wieder geistig arbeiten und mir klar machen, dass ganz egal, was für ein Film auch abläuft, nichts davon der Mühe wert ist. Da muss ich mich eben zurücknehmen, weil das ist natürlich auch toll, wenn nur noch das Licht ist, das Bewusstsein von Licht erfüllt ist. Oh, toll, ich bin erleuchtet. Wunderbar. Deswegen, kein Ding ist der Mühe wert. Durch das Auge und bedingt durch die Formen, durch das Ohr und bedingt durch die Töne, durch die Nase und bedingt durch die Düfte, durch die Zunge und bedingt durch die Säfte, durch den Körper und bedingt durch die Gegenstände, durch den Geist und bedingt durch die Dinge, steigen Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Körperbewusstsein, Geistbewusstsein auf. Der drei Zusammenfall ist Berührung. Durch Berührung bedingt ist Gefühl. So sehend, ihr Mönche, findet der erfahrene, edle Jünger nichts an den Innengebieten, nichts an den Außengebieten, nichts am Bewusstsein, nichts am Gefühl. Und haben diese Dinge jetzt ihren Reiz verloren, dann ist es möglich, diese Samadhi, diese Sammlung des Geistes, zu einer ganz wichtigen Sammlung zu entwickeln, und zwar zur zeichenlosen Sammlung. Animitta Cheto Samadhi. Da schenkt der Mönch allen Zeichen keine Aufmerksamkeit und verweilt in der zeichenlosen Einigung des Gemütes. Da guckst du. Jetzt ist die Frage, was sind denn diese Zeichen? Und da gibt der Buddha eine ganz klare Antwort dazu. Der Reiz schafft Zeichen, die Abwehr schafft Zeichen, die Verblendung schafft Zeichen. Also Vorstellungen, Bedingungen, Bilder. Soweit nun her die zeichenlose Gemütserlösung unerschütterlich geworden ist, so gilt eine solche Gemütserlösung als das Höchste. Anders ausgedrückt, kommt auch ein paar Mal vor, die meisten kennen bloß die Geschichte von Bahia, aber es gibt dieselbe Geschichte auch von Malunkya Putta. Was meinst du, Malunkya Putta, wenn du weder jetzt noch früher durch das Auge ins Bewusstsein tretende Formen gesehen hast oder siehst oder sehen möchtest, gibt es dann bei dir Wille oder Reiz oder Vorliebe dazu? Kein Ding ist der Mühe wert, es gibt keinen Reiz, es gibt kein Zeichen. Gewiss nicht, Herr. Und ebenso ist es mit den anderen Sinnen. Hier wird Malunkya Putta für dich bei den Dingen, die gesehen, gehört, erlebt, bewusst geworden sind, das Gesehene nur Gesehenes sein, das Gehörte nur Gehörtes sein, das Erlebte nur Erlebtes sein, das Bewusstgewordene nur Bewusstgewordenes sein. Wenn es so sein wird, dann gibt es für dich, Malunkya Putta, kein dabei. Gibt es kein dabei, so gibt es, Malunkya Putta, für dich auch kein darin. Gibt es für dich kein darin, dann gibt es kein diesseits, kein jenseits, kein dazwischen. Das eben ist das Ende des Leidens. Wenn man es so versteht, schaut es ein bisschen anders aus, als das, wie die Bahia-Geschichte normalerweise erklärt wird. Aber so macht es meines Erachtens auch mehr Sinn. Ich kann es nochmal anders ausdrücken, beziehungsweise der Buddha hat es nochmal anders ausgedrückt. Wenn man sich am Bewusstsein nicht erfreut, es nicht willkommen heißt und nicht an ihm hängt, endet jedes Ergötzen an Bewusstsein. Durch das Enden des Ergötzens kommt es zum Ende des Festhaltens und dann natürlich auch zum Ende des Leidens. Wenn kein Verlangen vorhanden ist, dann kann Bewusstsein nicht Fuß fassen und wachsen. Wo das Bewusstsein nicht Fuß fasst und wächst, da lässt sich Name und Form nicht nieder. Wo sich Name und Form nicht niederlässt, da gibt es kein Wachstum der Gestaltungen. Wo es kein Wachstum der Gestaltungen gibt, dort gibt es kein erneutes Werden, das in der Zukunft erzeugt wird. Punkt Ende.
Aber das ist ja eigentlich eben gerade überlegt, weil ich sage ja nicht, jetzt erfreue ich mich nicht mehr am Bewusstsein. Ist das ja eigentlich, also ich würde so für mich übersetzen, dass ich strebe nicht mehr nach Erleben eigentlich. Also dieses, ich will ständig was Neues erleben und mich da reinbegeben sozusagen. Kommt ja aus Gleich hinaus letztendlich, oder?
Also ich würde es so sehen, das Bewusstsein wurde vollständig durchschaut. Deswegen erfreust du dich nicht mehr am Bewusstsein. Das eine ist, dass du erfreust dich nicht am Inhalt des Bewusstseins oder verlierst daran das Interesse. Aber das Bewusstsein selber, das musst du erst vollständig durchschauen, dass du dich daran nicht mehr erfreust.
Ja, okay, dann sind wir aber wirklich schon ganz am Ende.
Ja, klar, habe ich ja gesagt. Punkt, Ende. Also das ist eben jetzt die ganze Entwicklung, die durchlaufen wird. Von Anfang, von der rechten Anschauung, die noch triebbehaftet ist, bis zum vollständigen Ende.
Also, Zwischenschritt, du musst ja erstmal sozusagen den Film so farblos und fad machen, dass du überhaupt mal zum Bewusstsein kommst und dann jetzt.
Ja.
Also das ist eine notwendige Voraussetzung. Kann man noch andere Fragen?
Ja, klar. Ja.
Zwei. Die Sache mit der Sammlung. Ich habe letztes Mal bei irgendein altes Heft von Jana Tiloka gelesen. Überall waren Suttenstellen angegeben, nur ausgerechnet da natürlich nicht, dass dieses Durchschauen, also Sammlung braucht man ja, um überhaupt einen Einblick haben zu können in dieses bedingte Bestehen, Entstehen. Dass aber dazu keine vollständige Sammlung, sondern diese angrenzende Sammlung notwendig ist. Gibt es die irgendwo in den Sutten überhaupt und was soll die sein? Weil es man regelt eigentlich immer von Samadhi oder beziehungsweise Samasamadhi. Aber was wäre jetzt dann angrenzende Sammlung und was wäre vollständige Sammlung? Und wie weit deckt sich deine Erfahrung mit der Aussage, dass du sagst, ja klar, nur mit der angrenzenden kann ich, oder man muss vollständige Sammlung haben?
Also um Paticca Sampada zu verstehen, also jetzt allein rein intellektuell zu verstehen, brauchst du die angrenzende Sammlung.
Ja.
um Paticca Samuppada zu sehen, kann ich es mir nicht vorstellen, dass die angrenzende Sammlung reicht. Weil angrenzende Sammlung heißt nichts anderes, die Hindernisse sind weg. Solange die Hindernisse im Geist operieren, bin ich nicht in der Lage, Paticca Samuppada zu verstehen. Das kannst du ja mal probieren, wenn es jemand Paticca Samuppada erklärst. Das geht nur, wenn die Hindernisse weg sind.
Aber das ist im Prinzip aber, du musst hängen, wie du sagst, dieses Bemühte. Ich muss halt mich bemühen, die Sammlung auf den Punkt zu halten oder auf dem Thema. Und ja, die Hindernisse sind eher so Sand, der ständig nachrutscht. Es ist ja, eine ganz schöne Arbeit. Ja. Es stellt sich nicht natürlich ein.
Genau.
Aber ist es bereits Sammlung?
Ja, ja, natürlich. Sobald die Hindernisse weg sind, spricht man von Sammlung.
Und das wäre die Angrenzende, die sozusagen.
Das ist etwas zwischen Hindernissen und ersten Jhana.
Genau. Weil man dachte, was soll diese ominöse angrenzende Sammlung? Das klingt immer so nach irgendeinem dramatischen Zwischenschwebezustand.
Ja, weiß ich auch nicht.
Also im Prinzip heißt es halt, ich kann anfangen zu verstehen, aber ich erlebe es halt noch nicht.
Ja, genau.
Okay. Genau. Das wäre das eine. Und das andere ist, wir müssen mal ein bisschen zurückspulen. Wir haben Citta, Mano, Vijnana. Mhm. Wie würdest du da Cetana verwandeln, die Absichten? Wie spreizt sich das deiner Meinung nach ein?
Ist natürlich beim Mano zu verorten, kommt aber aus dem Citta.
Das heißt im Prinzip, die Schubkraft kommt aus Citta, aus dem Emotionalen eigentlich.
Und dann die Ausführung sozusagen, wie schlage ich jetzt zu, das kommt vom Mano.
Also das ist, ja genau, okay, so sehe ich es auch. Was halt wirklich ein Unterschied ist, wie man vorhin bei den Sankaras, also bei den Kandas, hat man ja Cetana und der Sankara-Kanda.
Ja.
Ja. Wahrnehmung extra, ist eigentlich bloß eine andere Frage, wie ich es anschaue.
Genau.
Das ist ja wie bei so einem Aufriss, schaue ich es von oben oder von der Seite an.
So ist es.
Habe ich halt eine andere Darstellung. Ja. Und ein mir bekannter Herr war der Ansicht, dass der Begriff Geist komplett durch den Begriff Gedanken zu ersetzen sei. Es gibt nur Gedanken.
Das stimmt nicht. Das ist eindeutig, eindeutig falsch, weil du eben Gefühl, Wahrnehmung, Bewusstsein hast. Das ist, du kannst nicht diese drei Begriffe durch Gedanken ersetzen.
Ja, es ist eine Simplifizierung, die ich auch nicht nachvollziehen kann, aber vielleicht habe ich ihn da auch etwas falsch verstanden, oder es ist wieder die Frage der Begriffswahl.
Ja.
Und man denkt, mein Gedanke ist ja was völlig Komponiertes, was alles beinhaltet.
Ja, es, wie du schon sagst, das ist eine Frage der Begriffswahl. Also der Ramana Maharishi zum Beispiel sagt, der erste Gedanke ist der Ich-Gedanke. Aber dieser Gedanke ist letztendlich eine Empfindung und kein Gedanke, so wie wir Gedanken verstehen. Das ist halt immer dann auch das Problem, wenn du etwas aus einer anderen Sprache übersetzt.
Ja. Also wenn man zum Beispiel zu Jhana kommt, dann sind die Gedanken weg, aber der Geist ist da.
Das ist fast richtig. Im ersten Jhana sind natürlich noch Gedanken da. Da ist Vitaka und Vichara da.
Ab dem zweiten ist es so.
Genau.
Gibt es keinen Gedanken.
Genau.
Der Geist ist da.
So ist es. Ja. Genau.
Und was lustig ist, ich glaube, da in 64 ist es, dass man bis zu den Arupa-Jhanas reflektieren kann.
Ja.
Und das ist dann auch wieder interessant, dass man dann selbst im Gebiet der Nichtzeit, was auch immer es sein soll, noch unterscheiden kann, was da an Gefühl, Wahrnehmung, Bewusstsein ist.
Mhm.
Das dann auch, also man macht so den Eindruck, Jhana ist halt irgendwas, was stattfindet, fantastisch, und man kann da gar nichts machen. Ich glaube, da macht man halt nichts, wenn man nicht weiß, dass man was macht.
Ja, Naja gut, also da ist natürlich die Reflexion eine ganz andere, als wenn man nicht im Jhana ist. Aber man, selbstverständlich, wie würdest du es sonst nennen? Ja? Also du bist dir bewusst, was da ist. Also das reflektiert sich im Bewusstsein, dass da unterschiedliche Faktoren da sind. Ja? Also da muss ich jetzt nicht, kann man jetzt nicht vorstellen, im Gebiet der Nichtzeit zu denken, ah ja, da ist jetzt dies und ah ja, kann dies sein und so. Wahrscheinlich eher weniger. Aber es wird trotzdem reflektiert.
Das ist halt, wie es uns sieht, dass, ja. Dass ja die Jhanas, ja, wir haben es mal gesagt, die Jhanas sind nicht beschriftet.
So ist es.
Also dass man so jetzt da raus und da rein, ja. Sondern es ist ein immer feiner werdendes Sieb, wo die geistige Aktivität immer subtiler wird, genau. Und auch die Vorgehensweise der Reflexion natürlich. Ja.
Immer feiner wird, ja, genau. Und das ist ja das eben auch mit dem Goldläutern. Das ist ja auf die Vertiefungszustände übertragbar, dass du halt von gröberen auf immer feinere Zustände gelangst. Aber eben auch nur dadurch, dass du reflektierst, dass du das wirklich erkennst, was da passiert. Tja, das war's dann. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie verständlich war, aber vielleicht ist dem einen oder anderen, der einen oder anderen etwas klarer geworden, wie diese ganzen Dinge, über die ich mir endlos den Mund fusselig rede, zusammenhängen und wie mir, was das Prinzip dahinter ist. Gut.
Noch ein? Ich hätte noch eine Frage, weil ihr zwei von Reflexion gesprochen habt in den Jhanas.
Ja.
Ich nehme an, das ist eine andere Art von Reflexion. Es ist zum Beispiel, dass man weiß, dass der Geist achtsam und klar ist, dass der Geist gleichmütig ist, ja. Und so. Das ist nicht die Reflexion, wie wir sie üblicherweise
verstehen. Ja, klar. Verstehe. Klar. Du hast ja auch,
aber du bist es dir bewusst, dass es so dieser Zustand ist.
Ja, du bist nicht, du kannst es ja vielleicht nur sagen, nicht, dass man reflektiert, aber man ist nicht unreflektiert.
Genau.
Also okay. so ausdrückt. Das ist ein bisschen schwierig. Genaueres sage ich euch dann, wenn ich das Gebiet der Nichtzeit erreicht habe. Aber momentan müsst ihr mit dem vorliegen nehmen, was ich euch jetzt erzählen konnte. Gut, dann.
Was? Ein anderer Begriff vielleicht. Was hat man? Das Reflektieren ist ja auch sehr umgangssprachlich. Also,
ja.
Das ist darüber nachdenken.
Klar.
Das ist halt ein Einstieg, anders geht es ja nicht.
Ja.
Aber dass man halt dann irgendwann auch sagt, okay, jetzt geht es halt in die Meditation irgendwann, da gibt es dann diesen Begriff Kontemplation im Wortsinn eigentlich.
Ja.
Die Chance.
Wo man halt nicht mehr drüber nachdenkt, sondern da kommst du in Kontakt und irgendwann bist du drin und schaust du Sachen an und raus. Und dann kann man natürlich entweder das Durchgehen als Reflexion bezeichnen, die immer feiner wird, oder du wendest echt andere Begriffe an, das heißt, nee, sonst verwechsel ich das mit diesem Denken.
Genau,
ja.
Also wir könnten jetzt natürlich das total auseinanderfieseln, weil im Pali gibt es mindestens fünf Begriffe für das, was wir reflektieren nennen. Also könnten wir jetzt, steht alles im Anasati-Buch drin, also wir könnten das jetzt für jeden Geisteszustand auseinanderfieseln, was wir jetzt da hernehmen, aber genauso wie wir einfach Geist verwenden, verwenden wir eben reflektieren und das gibt es ja in allen möglichen Abstufungen und Schattierungen.
Herr Wehr, ja. Ich habe noch eine ganz profane Frage. Im Tiefschlaf, ist dann einfach Stillstand oder wie bezeichnet man diesen Zustand?
Wie man den Zustand bezeichnet?
Weil, also das Bewusstsein ist ja eigentlich, also ich jedenfalls kann sie nicht wahrnehmen, das Bewusstsein.
So ist es. Das gibt es ja dann auch nicht.
Das heißt, es kommt einfach von selbst hier praktisch,
genau.
Vom Körper her,
genau.
Ausgelöst.
Also das ist jetzt auch wieder so ein bisschen eine Definitionsgeschichte. Man könnte jetzt sagen, das Bewusstsein muss es geben, weil sonst könnte ich gar nicht aufwachen, wenn der Wecker klingelt. Aber es kann natürlich nicht das Bewusstsein sein, dessen wir uns bewusst sind. Weil wir sind uns ja nur der Sinnesbewusstsein bewusst. Das heißt, es muss noch eine andere Form von Bewusstsein geben. Genauer gesagt gibt es sogar noch eine weitere Form von Bewusstsein. Das eine ist das Bewusstsein im Tiefschlaf. Und das andere, das es dann noch gibt, ist praktisch bewusster Tiefschlaf. Das beschreibt der Buddha als Bewusstsein ohne Oberfläche, ohne Ende, rundherum leuchtend. Da kann Wasser, Erde, Feuer und Wind keinen Anhalt mehr finden. Hier enden lang und kurz, klein und groß, schön und widerlich, Name und Form. Mit dem Erlöschen des Bewusstseins wird alles beendet. Also das kommt auch hier wieder darauf an, von was für einem Bewusstsein spreche ich, wie definiere ich es und in welchem Kontext spreche ich über Bewusstsein. Ja, also das eben, wie gesagt, das Bewusstsein in den Khandhas ist nicht dasselbe wie das Bewusstsein im Paticca-Samuppada. Ja, weil da kommt es ja schon allein zweimal vor. Das, auch da ist das Erste nicht dasselbe wie das Bewusstsein bei Kontakt.
Okay.
Okay? Es ist alles sehr vielschichtig, sehr verflochten und kompliziert und deswegen habe ich es eben versucht, so einfach wie möglich zu machen.
Man kann einen Schritt weitergehen vom Tiefschlaf zur Narkose oder zur Ohnmacht oder sowas. Wo ja dann sich bei vielen Leuten so nach dem Motto, da kann man ja auch nicht mehr geweckt werden.
Ja.
Und ist im Prinzip dem Tod am ähnlichsten. Was soll der Tod anders sein, wenn die Hirnfunktion zu Ende ist, das Bewusstsein zu Ende und das war's dann.
Ja.
Und weil man ja auch in der Narkose keine Erinnerung hat oder in der Tiefschlafphase, sieht es ja auch so aus, als wäre Bewusstsein weg und wenn es dann weg ist, ist Feierabend und Tod ist halt dann das nicht wiederkehrende Nichtbewusstsein.
Ja.
Aber das ist wirklich auch, weil ich mit anderen Leuten schon mal, ist das vielleicht schon das Gebiet der Nichtzeit, ohne dass man es mitkriegt, weil da ist nichts. Gibt da irgendeine Lehrrede, wo er Buddha beschreibt, dass die Wesen, die im Gebiet der Nichtzeit wiederkehren, also im Vergleichbaren von Jhana aus, dass die dann ewig lang da sind? Na, wenn sie rauskommen, wissen sie nichts drüber. Irgendwie, wenn man nachts aufwacht und keine Ahnung hat, so im Hotelzimmer. Ist es jetzt nachts um eins oder schon in der Früh um sieben? Die, oder aus einer Ohnmacht oder aus einer Narkose? Bin ich jetzt operiert worden oder habe ich die wegen einem Notfall wieder aufgeweckt? Wir haben halt kein Erleben. Ist das dann aber Gebiet der Nichtzeit, so automatische Erholungsphase? Oder ist das jetzt dann was anderes? Ist es dann wirklich, wo ich ehrlich gesagt keine Aussagen drüber machen kann? Oder wo ist dann das Bewusstsein? Wie ist das Bewusstsein?
Ist ehrlich gesagt auch völlig wurscht. Weil wenn keins da ist, kann ich damit auch nichts anfangen.
Nee, das Interessante ist halt nur nach dem Motto, ja dann ist ja eigentlich mit dem Tod so und so Thema durch. Also was soll die ganze Aufregung? Und da zu sagen, naja, ich kann es jetzt schwer beweisen, weil nach jeder Narkose, in der ich war, nach jeder Tiefschlafphase, gab es eine Fortsetzung. Über den letzten Tod kann ich jetzt wenig erzählen, das ist
ja, das werden wir dann schon sehen. Ja,
da kann ich auch sagen, kann man nur mit Vertrauen arbeiten. Also.
Ja, ja, klar. Ich meine, du kannst es nicht wissen, also nimmst du mal eine halbwegs sinnvolle Arbeitshypothese, die der Bruder anbietet und schaust mal.